Herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend und bin gespannt, was Gott uns heute so mitteilen wird, was er uns mitgeben wird, was er uns vielleicht auch aufs Herz legen wird. Guten Abend. Und ihr seht es ja an der Leinwand, heute ist es überhaupt nicht so ein langer Bibeltext, aber ich möchte heute etwas mehr in die Tiefe mit euch gehen. Bin gespannt, was Gott so uns mitgeben wird heute Abend. Möchte wieder mit dem Gebet starten. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Ich möchte diesen Abend unter den Segen Gottes stellen. Vater, wir danken dir, dass wir heute uns wieder auf Schatzsuche begeben dürfen. Wir danken dir, dass dein Wort so tiefgründig ist, ja so unergründlich. Wir können graben und graben und graben. Und du offenbarst dich mehr und mehr. Wir danken dir dafür. Danke, dass du uns diese Möglichkeit zur Verfügung stellst, dass du uns diese Gnade schenkst, heute hier als Geschwister zusammenzukommen und dein lebendiges Wort zu studieren. Und auch heute Abend ist wieder unsere Bitte, öffne bitte unser Herz und öffne bitte auch unser Ohr, sodass wir uns auch konzentrieren können, dass wir uns ganz auf dich einlassen und nimm bitte alles weg, was uns vielleicht den Tag über beschäftigt hat, was vielleicht morgen ansteht, so dass wir uns wirklich auf dich und dein Wort fokussieren können. Und lieber Vater, wir bringen dir auch unsere Geschwister, die vielleicht verreist sind, die zu Hause sind, die eventuell auch krank sind und heute nicht hier sein können. Ja, oder auch diejenigen, die vielleicht gerade eine Durststrecke durchmachen. Herr, auch für sie möchten wir einstehen im Gebet und dich bitten, dass du sie segnest und sie in ihren Glauben stärkst und auch begleitest. Und so danken wir dir für deine Gegenwart jetzt hier mitten unter uns. Amen. Ja, der ist im Büro auf dem Tisch. Der wurde mir ausgehändigt. Letzten Sonntag. Ja, wie immer machen wir erstmal einen Rückblick. Und weil wir nach wie vor bei der zweiten Missionsreise sind, machen wir den anhand dieser Landkarte, wo die zweite Missionsreise eingetragen ist. Und ich kann euch heute sagen, wir werden heute auch die zweite Missionsreise abschließen. Also da gehe ich mit großer Sicherheit davon aus, dass das heute gelingen wird und wir die zweite Missionsreise abschließen werden. Die Missionsreise hat begonnen hier in Antiochien in Syrien, in der römischen Provinz Syrien. Hier befand sich die aussendende Gemeinde von Paulus und Silas. Die sind ja dann zusammen losgezogen. Ich mache das jetzt relativ kurz, weil ich schon sehr häufig über diese Station geredet habe. Aber sie sind dann hier auf dem Festland unterwegs gewesen. Derbe, Lystra, Timotheus ist dazu gestoßen. Und dann sind sie hier weiter mit dem Ziel, eigentlich in die Provinz Asia zu gehen. Dann berichtet uns die Apostelgeschichte, der Heilige Geist hat ihnen das verwehrt. Sie konnten da nicht hin. Dann war deren Ziel, hier nach Bithynien zu reisen, um hier das Evangelium zu verkünden. Aber auch hier war die Tür zu. Sie durften nicht in dieses Gebiet. Und somit haben sie sich dann auf den Weg gemacht hier nach Troas, zur Hafenstadt. Und von Troas, da hatte dann Paulus diese Vision von diesem mazedonischen Mann, der dann gesagt hat, komm herüber und hilf uns. Ich denke, viele von uns kennen diese Geschichte. Und Paulus war dann Gott gehorsam, weil Gott letzten Endes ihm diese Vision geschenkt hat und auch seine Mitarbeiter. Und dann sind sie über die Insel Samothrake nach Neapolis gekommen, also Griechenland. Und dann in die Stadt Philippi. Dort ist Lydia zum Glauben gekommen. Dort ist der Gefängniswärter zum Glauben gekommen. Sein ganzes Haus ist zum Glauben gekommen. Und, und. Also da ist eine Gemeinde entstanden. Wir haben ja den Philipperbrief auch, der ja genau an die Gemeinde gerichtet ist. Dann ist Paulus unter gewissen Umständen hier nach Thessalonich gekommen. Auch hier haben wir ja zwei Briefe im Neuen Testament. Und Paulus hat dann hier das Evangelium verkündet. Zuerst immer den Juden. Aber die Juden haben das Evangelium abgelehnt. Sie haben sich widersetzt, also aktiv widersetzt. So steht es dann in Apostelgeschichte 17. Und Paulus ist weitergezogen nach Beröa. Und hier war das Ganze anders. Hier in Beröa, da waren die Juden edelgesinnt. Sie haben angefangen, sich mit dem Wort auseinanderzusetzen, mit dem Evangelium auseinanderzusetzen und haben angefangen, dem Wort Glauben zu schenken. Die Juden in Thessalonich waren aber dem Ganzen ja so ablehnend gegenüber, dass sie sich auf den Weg gemacht haben nach Beröa, um dort die Volksmenge anzustacheln gegen Paulus, gegen sein Team. Und es blieb Paulus nichts anderes übrig. Es wurde einfach zu gefährlich, dass Paulus sich auf den Weg machen musste und fliehen musste. Er wurde begleitet von Christen hier in Beröa und die haben ihn dann hier nach Athen gebracht. Und dort in Athen, da hat er dann auf seine Mitarbeiter, auf Timotheus und auf Silas gewartet. Und er hat diese Zeit genutzt, wie immer, um das Evangelium zu verkünden. Aber diesmal hat er vordergründig den Heiden das Evangelium in Athen verkündet. Und wir haben uns dann ausführlich damit beschäftigt, wie hat Paulus das gemacht. Weil sonst hat Paulus immer den Juden das Evangelium verkündet. Und wir haben dann gesehen, wie Paulus das immer gemacht hat. Und zwar anhand des Alten Testaments. Ja, anhand des Alten Testaments hat er aufgezeigt, wo Jesus Christus zu finden ist im Alten Testament. Und bei den Heiden hat er es anders gemacht, weil die Heiden, die Griechen, die hatten ja keine Ahnung vom Alten Testament. Und da hat er dann angeknüpft an deren Denkweise, zum Beispiel an deren unbekannten Gott. Die hatten da so einen Altar dem unbekannten Gott gewidmet. Und dann hat er das Ganze aufgegriffen und hat dann angefangen, ihnen das Evangelium auf diese Art und Weise zu verkünden. Und dann, das war jetzt die letzten beiden Male, ist er dann von Athen weitergezogen, weil sie das Evangelium abgelehnt haben in Athen. Also der Großteil, ein paar sind zum Glauben gekommen, aber nicht die Menge. Ist er dann weitergezogen nach Korinth. Und dort befinden wir uns immer noch. Korinth, eine ganz bedeutsame Handelsstadt. Ich habe euch das letztes oder die letzten Male auch schon erklärt. Also hier liegt Korinth. Und um in den Süden von Griechenland zu kommen, musstest du halt quasi an der Stadt oder durch die Stadt Korinth vorbei. Also das war der Weg dann von dem Norden in den Süden. Ja, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen. Also wenn du hier irgendwie in dieses Gebiet wolltest, musstest du immer durch Korinth gehen. Deshalb auch diese bedeutsame Handelsstadt. Genauso also von Nord nach Süd. Und eben, wenn du mit dem Schiff unterwegs warst und von Ost nach Westen kommen wolltest und eben nicht diesen Umweg von 300 Kilometern mit dem Schiff machen wolltest, dann bist du halt hier durch so einen Kanal, bist du dann hier durchgereist und hattest dann 300 Kilometer gespart. Das Ganze sah dann so aus. Also hier nochmal, das wäre wenn man jetzt von Troas zum Beispiel kommen würde mit dem Schiff, wäre das jetzt ein riesengroßer Umweg jetzt hierhin, zum Beispiel nach Rom oder so. Man hat meistens dann den Weg genommen und hier durch diese Landenge bei Korinth, also von Osten nach Westen, um dann diese Abkürzung zu nehmen. So sah der Schiffskarrenweg früher aus. Also das war noch kein Kanal, sondern das war so ein kleiner Weg, wo dann die kleinen Schiffe, damals waren die Schiffe ja ganz klein, auf irgendwelche Holzblöcke gebracht wurden und dann wurden sie so rüber transportiert dann von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten. Und heutzutage sieht das Ganze so aus. Also das ist jetzt der Kanal von Korinth und da werden dann die Schiffe dann so durchmanövriert. Also Korinth war eine ganz bedeutsame Handelsstadt und jetzt muss man sich das so vorstellen, also Korinth, da war alles vertreten, jegliche Kultur war da vertreten, ne? Weil da haben sich die Menschenmassen gesammelt, dort florierte der Handel, das war Korinth. Gleichzeitig war Korinth aber auch für die Unmoral bekannt, weil dort gab es den Tempel der Artemis. Und Artemis war die griechische Göttin der Liebe. Und dementsprechend wurde da ganz, ganz viel Unzucht getrieben. Man geht davon aus, dass allein auf dem Tempel der Artemis 1000 Prostituierte, weibliche und männliche, ihre Dienste angeboten haben. Also da war extreme Unmoral, extreme Unzucht. Das war die Stadt Korinth. So sah das Ganze aus. Und Paulus, er ist dorthin gekommen, er hat wieder den Juden das Evangelium verkündet. Was haben die Juden gemacht? Sie haben es leider abgelehnt. Und dann hat Paulus gesagt, okay, wenn ihr nicht wollt, ich widme mich den Heiden. Und die Heiden, die Korinther, die haben das Evangelium eingenommen. Steht dann in Apostelgeschichte 18, viele wurden gläubig, aber nicht nur Heiden, sondern, das haben wir auch gesehen, dass sogar der Synagogenvorsteher Crispus, also der Vorsteher der jüdischen Synagoge in Korinth, der ist zum Glauben gekommen. So steht es in Vers 8 in Apostelgeschichte 18, Vers 8. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem Haus und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Zuerst der Glaube, dann kam die Taufe. So haben wir das Ganze gesehen und Gott hat den Paulus ermutigt in seinem Dienst. Das steht in Vers 9, wo Gott zu Paulus durch eine Vision in der Nacht sagt, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also viele Menschen werden in Korinth zum Glauben kommen. Und das Ergebnis war dann, also diese Ermutigung von Gott hat dazu geführt, dass Paulus gesagt hat, hier bleibe ich. Und er blieb insgesamt anderthalb Jahre, so steht es in Vers 11, er blieb ein Jahr und sechs Monate dort in Korinth. Also das war ungewöhnlich lange für Paulus. Nur in Ephesus war er mal zwei Jahre, ansonsten nie so lange. Aber hier blieb er 18 Monate und er lehrte unter ihnen das Wort. Also da sind dann Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Aber da, wo sich Reich Gottes ausbreitet, da kommt Widerstand. Und so haben wir das beim letzten Mal gesehen. Auch dort kam Widerstand. Die Juden wollten diesen Paulus endlich weghaben aus der Stadt Korinth, haben sich gegen Paulus aufgelehnt, wollten ihn eigentlich vor den Richterstuhl bringen, damit er verurteilt wird. Aber der damalige Richter, der damalige Provinzvorsteher Gallio, der hat die Juden durchschaut und hat gesagt, nee, mit eurem Konflikt, mit eurem Streit will ich nichts zu tun haben. Das ist eine Sache zwischen euch und Paulus und das hat nichts mit dem römischen Recht zu tun. Der ist nicht drauf eingegangen und dann steht da auch noch, dass Sosthenes, das war dann der Nachfolger von Crispus, Crispus ist ja zum Glauben an Jesus gekommen, der Synagogenvorsteher, und Sosthenes, der Synagogenvorsteher, der wurde dann auch noch verprügelt. Ja, das hatten wir, wenn ihr euch noch so vage erinnert, vor zwei Wochen hatten wir uns das Ganze auch noch angeschaut, wie dann Sosthenes verprügelt wurde. So steht es dann in Vers 17. Und dann haben wir einen Exkurs gemacht, und zwar zum Thema Streit. Streit vermeiden. Wir haben uns ausführlich ganz, ganz viele Bibelstellen angeschaut. Das war mein Anliegen, uns zu sensibilisieren und deutlich zu machen, wie viel die Bibel zum Thema Streit zu sagen hat. Und zwei Regeln habe ich uns mitgegeben, und zwar Regel Nummer 1, bevor der Streit beginnt, lass davon ab. Also ein Christ streitet nicht. Da haben wir ganz, ganz viele Bibelstellen angeschaut. Mit einem Christen kann man nicht streiten, weil ein Christ streitet einfach nicht. Egal in welcher Beziehung auch immer, die Bibel sagt uns an vielen Stellen, vor allem das Buch der Sprüche, dass Christen nicht streiten sollen. Deshalb, bevor der Streit beginnt, lass davon ab. Und Regel Nummer 2, auch abgeleitet vom Buch der Sprüche, suche für konfliktgeladene Themen, und die haben wir natürlich alle, ob in der Ehe oder unter Freunden oder in der Gemeinde oder unter Arbeitskollegen oder in welchen Beziehungen auch immer jeder von uns steht. Diese konfliktgeladenen Themen haben wir, aber suche dafür den richtigen Zeitpunkt. Das heißt, mach es nicht aus der Emotion heraus, mitten in einem Konflikt, sondern suche bestimmte Zeitfenster, mach gewisse Zeitfenster fest und fang dann an, ganz nüchtern, sachlich über die Themen zu reden. Aber ein Christ streitet nicht. Das war der Exkurs letztes Mal. Und so viel verrate ich schon mal. Wir werden heute nochmal einen Exkurs machen, aber nicht zum Thema Streit. Das hatten wir ja letztes Mal. Okay, ich hoffe, wir alle sind so mehr oder weniger wieder auf demselben Level und wissen jetzt ungefähr, was alles so in der Vergangenheit geschah. Und heute geht es dann um Apostelgeschichte Kapitel 18, und zwar die Verse 18 bis 22. 5 Verse, ein ganz kurzer Abschnitt. Wer mag denn gerne einmal lesen? Niemand. Valeri oder?
Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea, der Hauptstadt, hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach: Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia.
Ja, das war's auch schon. Dankeschön, Aileen, fürs Vorlesen. Also das ist jetzt der Text, der uns heute Abend beschäftigt. Und wie ich schon sagte, ich möchte auch dann noch einen Exkurs machen. Wir gehen wieder Vers für Vers durch. Erst einmal Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, das wissen wir jetzt, Paulus war insgesamt 1,5 Jahre dort. Also das sind diese viele Tage, diese 18 Monate, das wissen wir aus Vers 11. Dort war jetzt Paulus 18 Monate in Korinth. Und jetzt nach diesen 18 Monaten nahm er von den Brüdern Abschied. Also das macht deutlich, da ist mittlerweile eine Gemeinde entstanden. Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, da ist eine Gemeinde entstanden. Ich meine, wir haben ja auch die zwei Korintherbriefe, die genau an diese Gemeinde gerichtet sind im Neuen Testament. Und dort sind jetzt Geschwister und Paulus nimmt ganz normal Abschied von diesen Geschwistern. Die Zeit ist jetzt vorbei, diese 1,5 Jahre, und er macht sich weiter auf den Weg. Er wollte eigentlich nach Syrien. Was heißt eigentlich? Er geht auch nach Syrien. Also Syrien ist jetzt hier diese Provinz, das grün hinterlegte, das ist die Provinz Syrien. Und sein Ziel war dann Jerusalem, also Paulus ins Ziel in Korinth, und dann ist er dann nach Ephesus, das ist eine weitere Hafenstadt, und von Ephesus dann ist er dann nach Jerusalem gekommen. Also das ist die Provinz Syrien. Hier, und er segelte, hier sind wir jetzt, und er segelte nach Syrien, und er segelte nicht allein, sondern er nahm auch dieses Ehepaar mit, was er in Korinth kennengelernt hat, Priscilla und Aquila. Dieses Ehepaar hat er ja kennengelernt, auch Apostelgeschichte 18. Was waren sie vom Beruf? Genau, Zeltmacher. Und Paulus war auch vom Beruf Zeltmacher. Und die hatten dann zusammen so ein kleines Unternehmen in Korinth und wurden enge Freunde. Römer Kapitel 16 macht deutlich, dass Priscilla und Aquila ihr Leben für Paulus gelassen haben. Also das waren ganz, ganz enge Freunde. Und Paulus hat die beiden mitgenommen, dieses Paar. Ob er jetzt Timotheus und Silas mitgenommen hat, das lässt der Text offen. Das wissen wir jetzt noch nicht genau, aber auf jeden Fall waren sie zu dritt. Und dann steht hier, nachdem er sich in Kenchre das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Also nochmal zurück zur Karte. Hier ist Korinth und hier ist Kenchre, also nur ein paar Kilometer. Kenchre ist einfach die Hafenstadt vom Hafen im Osten. Also ich hatte ja gesagt, im Osten gab es einen Hafen und im Westen gab es einen Hafen, und Kenchre war halt die östliche Hafenstadt. Dort war jetzt Paulus, und der Bibeltext macht uns jetzt deutlich, dass Paulus in dieser Hafenstadt sich hat die Haare schneiden lassen. Aber er hat sich nicht die Haare schneiden lassen, damit er wieder frisch aussah von seiner Frisur her, um dann ganz frisch nach Ephesus zu kommen, hätte man ja meinen können. Nein, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er macht uns deutlich, was der Grund war, nämlich er hatte ein Gelübde. Und das ist jetzt spannend. Also zum einen, was ist überhaupt ein Gelübde? Und zum anderen, was war das jetzt für ein Gelübde? Warum hat Paulus das Ganze gemacht? Also das fand ich sehr, sehr spannend, mich da so ein bisschen dahinter zu klemmen und zu schauen, okay, warum und wieso und was war das Ganze. Und dementsprechend, ich hatte es ja angekündigt, würde ich gerne mit euch einen kleinen Exkurs machen zum Thema Gelübde, weil ich glaube, das hat auch eine gewisse Relevanz auch für uns in der heutigen Zeit und ich bin gespannt, was Gott uns dadurch sagen wird. Dementsprechend werden wir wieder ein paar Bibelstellen lesen. Diesmal habe ich sie nicht an der PowerPoint, sondern ich möchte euch ermutigen, die Bibelstellen nachzuschlagen in euren Bibeln und somit eure Bibeln auch besser kennenzulernen. Und zwar starten wir mit Apostelgeschichte Kapitel 21. Und da möchte ich lesen aus Vers 23 und Vers 24. Also ein bisschen weiter blättern. Apostelgeschichte Kapitel 21, Vers 23 und 24. Wir werden viele Bibelstellen auch im Alten Testament aufschlagen. Es geht jetzt gar nicht um den Zusammenhang. Also Paulus ist hier jetzt in Jerusalem. Die Gemeindeleiter in Jerusalem sprechen ihn jetzt hier an und er gibt ihnen folgenden Auftrag. Er sagt jetzt hier in Vers 23, so tue nun, was wir dir sagen. Wir haben hier vier Männer, also in Jerusalem haben wir vier Männer, und was haben sie? Die ein Gelübde auf sich haben. Also wieder Gelübde. Behaltet das mal im Hinterkopf. Und dann, diese nimm zu dir, also diese vier Männer, die dieses Gelübde haben, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie. Ja, was denn für Kosten? Also was hat das denn jetzt gekostet? Worum geht es eigentlich? Dass sie das Haupt scheren lassen. So können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Also wieder die Idee von Gelübde, Apostelgeschichte 21. Zuerst einmal die Frage, was ist ein Gelübde? Ein Schwur. Ja, genau. Ein Schwur, ein Versprechen, das ist ein Gelübde. Und das sehen wir auch schön im Alten Testament. Ich möchte uns mal lesen, 1. Mose Kapitel 28. 1. Mose Kapitel 28. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und er ist dort und hat diese Vision von dieser Himmelsleiter. Und dann lesen wir in 1. Mose 28, Vers 20 bis 22. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, denn er war ja auf der Flucht, und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Also das ist ein Gelübde. Das macht jetzt hier Jakob deutlich. Ich verspreche dir Gott, wenn du mich behütest, wenn du mich versorgst, wenn du mir Frieden schenkst und ich die Möglichkeit habe, wieder in Frieden zurückzukehren, zu meinem Bruder Esau, zu meinem Vater, dann verspreche ich dir meine Loyalität, ich verspreche dir meine Anbetung, dann verspreche ich dir meine Nachfolge. Oder welche Person fällt euch noch ein, die ein Gelübde in der Bibel abgegeben hat? Habt ihr noch eine Idee? Es gibt eine relativ bekannte Geschichte noch. Also das war auch im Buch Richter ist das dann. Ach so, genau, ja, der Herodias, ja, von Johannes dem Täufer wurde dann enthauptet. Ja, genau, das ist auch so ein Gelübde, dann so ein Versprechen dann auch abgegeben. Im Alten Testament fiel mir noch Hannah ein. Ich denke, vielen von uns ist die Geschichte von Hannah bekannt. Ich lese uns mal aus 1. Samuel ganz kurz ein paar Verse. Ist eigentlich relativ bekannt, habe ich heute noch mit Zipora in der Kindergeschichte, in der Kinderbibel gelesen. 1. Samuel Kapitel 1, ab Vers 10. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Und sie litt unter dieser Kinderlosigkeit. Sie wurde auch noch von Penina, der anderen Frau von Elkana, wurde sie die ganze Zeit unterdrückt, und weil sie Kinder bekommen konnte. Und so lesen wir dann in 1. Samuel Kapitel 1 ab Vers 10. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr, also Hannah. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Ja, also hier haben wir wieder kein Schermesser, die Haare wachsen. Was das ist, da kommen wir gleich zu, aber das war das Gelübde der Hannah. Herr, wenn du mir einen Sohn schenken wirst, dann werde ich diesen Sohn dir weihen. Also das ist ein Gelübde. Ich verspreche Gott etwas und ich unterstreiche das Ganze. Nun, warum hat Gott das überhaupt möglich gemacht? Warum hat Gott uns diese Möglichkeit gegeben, ein Gelübde abzugeben? Ein Gelübde ist ein ernsthaftes Mittel, oder ein Gelübde ist ein Mittel, um Gebet zu untermauern, um ernsthaftes Gebet zu unterstreichen. Mal eine Frage an euch: Was für Möglichkeiten hat Gott uns gegeben, um Gebet zu untermauern, also zu unterstreichen, so ernsthaftes Gebet nochmal zu unterstreichen? Ja, bei der Taufe auch. Aber was für konkrete Möglichkeiten haben wir? Also wenn dir etwas auf dem Herzen liegt und du ringst da drum im Gebet, was für Möglichkeiten gibt es, um dieses Gebet eine gewisse Ernsthaftigkeit zu verleihen? Ja, ganz genau, Fasten. Ja, also diese Möglichkeit haben wir. Die Bibel gibt uns ganz konkret diese Hilfestellung zu sagen, fastet. Das ist eine ganz konkrete Möglichkeit, unser Gebet zu unterstreichen. Ernsthaftes Gebet, also was ich so erarbeitet habe, wo wir Gebet unterstreichen können, ist häufig und sehr eindringlich zu beten. Ich lese uns mal Philipper Kapitel 4, Vers 6. Also die Bibel unterscheidet zwischen, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Gebet und dem Flehen. Philipper Kapitel 4, Vers 6, da steht: Sorgt euch um nichts, sondern im Allen lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und es gibt mehrere Bibelstellen, die immer wieder auch sagen, fleht zu Gott. Also die ganzen Psalmen sind voll von einem Flehen nach Gott, nach einem Ring. Also wenn einem etwas Wichtiges auf dem Herzen liegt, zum Beispiel Wegweisung für die Zukunft, immer wieder häufig zu beten, zu beten, zu beten und eindringlich zu beten und wirklich zu flehen. Das ist eine Untermauerung des normalen Gebets. Dann das, was Eileen gesagt hat, wir verzichten auf etwas, zum Beispiel auf Essen. Also Fasten, sagt die Bibel, gibt uns die Bibel diese Möglichkeit zu fasten, um unser Gebet zu unterstreichen, zu untermauern, die Ernsthaftigkeit unseres Gebets. Wir verzichten ganz bewusst auf Essen, um unser Gebet zu unterstreichen. Das sehen wir zum Beispiel bei der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde ist jetzt herausgefordert. Sollen wir aussenden, sollen wir nicht aussenden? Sollen wir Paulus und Barnabas aussenden? Und dann steht da: Nachdem sie aber gebetet und gefastet haben, die Gemeinde, dann sprach der Heilige Geist: Sendet mir Paulus und Barnabas aus. Also Verzicht auf Fasten oder aber auch Wachen. Ja. Verzicht auf Schlaf. Man ist wach, man nutzt die Zeit, um zu verzichten auf irgendetwas, um dem Gebet eine Ernsthaftigkeit mitzugeben. Und man sagt, ich bleibe jetzt wachsam und bete. Das sagt ja Jesus zum Beispiel, Matthäus Kapitel 26, kurz vor seiner Gefangennahme. Ganz genau, sie sind eingeschlafen. Und dann, so wie wir häufig auch, Matthäus Kapitel 26, Vers 41. Klares Gebot von Jesus. Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Und das ist Verzicht. Zum Beispiel Verzicht auf Schlaf oder Verzicht auf Smartphone oder auf Unterhaltung. Man verzichtet jetzt auf irgendetwas, um dem Gebet eine Ernsthaftigkeit mitzugeben. Ganz praktisch. Und das Dritte, ein Gelübde. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, das Thema vom Gelübde. Ich biete Gott etwas an, wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann werde ich das und das für dich tun. Und jetzt gehen wir wieder zurück in 1. Mose Kapitel 1. Also Jakob hat dieses Gelübde abgegeben. Jakob hat dieses Versprechen an Gott abgegeben. Wenn du mich im Frieden wieder zurückführen wirst, dann werde ich mich dir weihen. Und dann lesen wir drei Kapitel später, Kapitel 31, also 1. Mose 31, Vers 13. Da antwortet jetzt Gott auf dieses Gelübde und er sagt, ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf und geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Merkt ihr, Gott hat dieses Gelübde von Jakob gehört oder auch von Hanna. Und er hat dieses Gelübde auch ernst genommen und er hat auf dieses Gelübde auch geantwortet. Das heißt nicht, dass Gott jedes Mal auf ein Gelübde, das wir abgeben, immer antwortet, aber wir unterstreichen da nochmal das Anliegen, was wir haben, indem wir zum Beispiel ein Gelübde abgeben. Ja, wofür darf man denn bei Gott ein Gelübde ablegen? Die Antwort ist für alles, was dir wichtig ist. Das, was dir auf dem Herzen liegt, wo du ringst, egal was, ob das jetzt Wegweisung ist, für die Zukunft, für einen Partner, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen oder was auch immer. Das, was dir auf dem Herzen liegt, das kannst du untermauern, indem du flehst zu Gott. Das kannst du untermauern, indem du fastest und wachst, indem du verzichtest. Das kannst du auch untermauern, indem du ein Gelübde ablegst und Gott ein Versprechen gibst. Und die Bibel lässt es komplett offen, für was wir denn ein Gelübde abgeben dürfen, so wie der Geist Gottes uns da leitet. Also halten wir fest, ein Gelübde ist ein Versprechen und ein Versprechen an Gott. Jetzt ist aber ganz wichtig, wir müssen zwei Regeln unbedingt beachten. Und zwar zum einen die Regel, ein Gelübde muss wertvoll sein und es darf keine Sünde daran haften. Das lesen wir in den Mosebüchern, 3. Mose, Kapitel 22. Da lese ich mal ab Vers 17, da geht es auch wieder um ein Gelübde. Bis Vers 20, ja. 3. Mose, Kapitel 22, Abvers 17. Weiter redete der Herr zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels und sprich zu ihnen. Jeder, der vom Haus Israel oder von den Fremdlingen, also nicht nur die Israeliten, sondern auch die Nicht-Israeliten, in Israel sein Opfer darbringt, sei es, dass sie es nach ihren Gelübden oder ganz freiwillig dem Herrn zum Brandopfer darbringen, der opfere, damit es für euch wohlgefällig angenommen wird, ein makelloses, männliches Tier von den Rindern, Schafen oder Ziegen. Ihr sollt nichts opfern, woran ein Gebrechen ist, denn es würde euch nicht wohlgefällig angenommen werden. Also ein Gelübde muss wertvoll sein. Also bitte nicht im Sinn der Schrott für Gott. Ja, also könnte man ja in der Versuchung kommen, Mensch, Gott, ich habe hier noch ein altes Sofa. Hey, wenn du mir, den nächsten Schritt in mein Leben zeigst, dann werde ich dieses alte Sofa der Gemeinde spenden oder irgendeinem Hilfswerk. Das ist der Schrott für Gott. Ja, und Gott sagt, nee, ein Gelübde muss wertvoll sein. Und der zweite Aspekt, es darf auch keine Sünde daran haften. 5. Mose Kapitel 23. Vers 19, da geht es um verschiedene Verordnungen und dann steht da in Vers 19, Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes nehmen. Also Hundegeld, das steht auch bei manchem wahrscheinlich in der Fußnote, ist die Bezeichnung für den Hurenlohn eines männlichen Prostituierten. Also von einem männlichen Prostituierten. Also du sollst keinen Hurenlohn von einer weiblichen Prostituierten oder auch kein Hundegeld von einem männlichen Prostituierten in das Haus des Herrn, also in den Tempel deines Gottes bringen, für irgendein Gelübde, denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Also es darf keine Sünde daran haften. Ja, heutzutage wäre es bei uns wahrscheinlich nicht irgendwie der Lohn für einen Prostituierten oder so, sondern es geht vielleicht darum, Mensch, ich habe jetzt Schwarzarbeit geleistet, habe mir vielleicht hier und hier etwas angespart durch den Dienst der Schwarzarbeit und jetzt sage ich, hey Gott, ich gebe dir ein Gelübde ab und dann werde ich von diesem schwarz erarbeiteten Geld dir etwas spenden. Und da sagt Gott, nee, das will ich gar nicht haben, das ist für mich ein Greuel. Oder ich habe jetzt die Versicherung hinters Licht geführt oder die bei der Steuererklärung irgendwie was falsch angegeben, ganz bewusst irgendwas falsch angegeben, dann kam die Steuerrückzahlung und hier gebe ich jetzt den Zehnten Gott, ich bin so freigebig, hier kriegst du das jetzt. Und dann sagt Gott, nee, nee, das will ich nicht. Es darf keine Sünde daran haften. Ich denke, wir verstehen dieses Prinzip. Dann die zweite Regel für ein Gelübde, gelobe nicht vorschnell ein Gelübde. Also versprecht Gott nicht vorschnell etwas. Die Bibel warnt uns davor. Ich möchte uns einmal diese drei Bibelstellen lesen. Sprüche Kapitel 20. Vers 25. Sprich 20, Vers 25. Es ist dem Menschen ein Fallstrick. Es ist dem Menschen ein Fallstrick, überstürzt zu rufen, geweiht. Also aus der Emotion heraus, hier, das weihe ich Gott. Und erst nach dem Gelübde zu überlegen. Da gibst du schon das Versprechen und dann erst, boah, was habe ich da Gott eigentlich versprochen? Die Bibel warnt uns davor und das auch an den anderen Stellen. Ich lese mal 5. Mose Kapitel 23 ab Vers 22. Da steht, wenn du dem Herrn, dein Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern. Wenn du Gott ein Versprechen gibst, wird er es gewiss von dir fordern. Und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Merkt ihr? Also dann lieber kein Gelübde abgeben. Wenn du kein Gelübde abgibst, kein Problem, das ist keine Sünde. Aber wenn du ein Gelübde abgibst, dann musst du dieses Versprechen halten, sonst versündigst du dich an Gott. Vers 24, was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, dein Gott, freiwillig gelobt hast, das, was du mit deinem Mund versprochen hast. Und ähnliches steht auch im Prediger, lese ich uns auch einmal. Wir lesen ja so selten aus dem Buch Prediger, deshalb lese ich mal aus dem Buch Prediger. Prediger Kapitel 3, 5, Dankeschön. Ab Vers 3, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen. Denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor deinem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, in Träumereien, in Schwärmereien, kann man ganz schnell auch ein Gelübde abgeben, da werden auch viele nichtige Worte gemacht, also unnütze Worte. Du aber fürchte Gott. Also wenn wir ein Gelübde abgeben, dann geben wir dieses Versprechen dem lebendigen Gott. Und jetzt geht die Bibel sogar noch einen Schritt weiter. Also du kannst nicht nur Gott irgendwelche Dinge versprechen, sagen wir mal irgendwie ein Sofa oder ein Auto oder sonst etwas, sondern du kannst dich selbst sogar weihen. Also die Bibel gibt die Möglichkeit, du kannst dich selber Gott versprechen und du kannst dein Leben Gott weihen. Und das steht in 4. Mose Kapitel 6. Jetzt geht das um das sogenannte Nazirea-Gelübde. Also 4. Mose Kapitel 6 ist ein ganz zentraler Text zu diesem Thema. Und in 4. Mose Kapitel 6 steht Folgendes. Ich lese mal nur die ersten 8 Verse, da geht es noch um viel mehr, aber ich lese mal die ersten 8 Verse. Es geht um das sogenannte Nazirea-Gelübde. 4. Mose Kapitel 6, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt. Also Nazirea heißt so viel wie, ich weihe mich Gott. Also ich, mein Leben weihe ich jetzt Gott. Ich bin enthaltsam. Also indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt, um als Nazirea für den Herrn zu leben, so soll er sich von Wein und starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frische noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haupt. Vers 5, solange das Gelübde seine Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein, er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen, er soll sich auch nicht verunreinigen an seinen Vater, an seiner Mutter, an seinen Bruder oder an seine Schwester, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Soweit mal. Also zusammengefasst, bei diesem Nazirea-Gelübde, wo man sich selber weiht als Person, geht es um Enthaltsamkeit, kein Alkohol und gar nichts vom Weinstock. Nichts, keine Rosine, keine Weintraube, nichts durfte jemand, der ein Nazirea-Gelübde abgegeben hat, zu sich nehmen. Nichts vom Weinstock. Dann kein Haarschnitt, Paulus lässt grüßen, ne, unser Text, Apostelgeschichte 18. Und keine Nähe zu einer Leiche. Auch wenn dein Vater oder deine Mutter oder deine Schwester oder wer auch immer stirbt, keine Nähe zu einer Leiche. Das hat Gott so in 4. Mose Kapitel 6 verordnet. Gott sagt nicht, wie lange man jetzt dieses Gelübde ablegt, das konnte jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt Personen in der Bibel, die wurden ihr ganzes Leben lang als Nazirea geweiht. Welche Personen? Habt ihr eine Idee? Ja, doch, Simson. Genau. Richter Kapitel 13, Vers 5, da steht das, ne, dass Simson als Nazirea geweiht wurde und das sein ganzes Leben lang. Genau, Johannes der Täufer, im Lukas-Evangelium wird das beschrieben, Johannes der Täufer hat auch dieses Nazirea-Gelübde abgelegt und wir hatten es gerade bei Hannah, ne, Samuel, der wurde auch als Nazirea Gott geweiht. Ja, und jetzt verstehen wir auch besser, was wir vorhin gelesen haben. Also wenn wir wieder zurückgehen in die Apostelgeschichte, nochmal zurück erstmal in Kapitel 21, wo ja auch die Rede war von Kosten, also Apostelgeschichte 21, Vers 23 und 24, wo Paulus in Jerusalem ist und dann die Leiter von Jerusalem zu Paulus sagen, so tun nun, was wir dir sagen. Wir haben hier 4 Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Höchstwahrscheinlich dieses Nazirea-Gelübde. Diese nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. Trage die Kosten für sie heißt, wenn du das Gelübde dann abgelegt hast und dich dann Gott geweiht hast, sagen wir mal für 3 Monate, hast du das hier eingehalten. Na, hast gesagt, Gott, ich weihe mich dir für 3 Monate. Und wenn du dann diese 3 Monate vorbei waren, dann beschreibt 4. Mose Kapitel 6, was du alles tun musst an Opfern, damit du dieses Gelübde jetzt vollkommen abschließt. Du musstest einen Widder opfern, du musstest 2 Lämmer opfern, du musstest einen ganzen Korb mit ungesäuerten Broten und mitgeben. Und das war natürlich mit immensen Kosten verbunden. Und jetzt in Apostelgeschichte 21, da ging es jetzt auch zum Beispiel um diese Kosten. Lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen. Aber wir sind ja nicht in Apostelgeschichte Kapitel 21, sondern wir sind hier in Apostelgeschichte 18. Und höchstwahrscheinlich hat Paulus genau dieses Nazirea-Gelübde jetzt durchgeführt, nämlich, hier steht ja, nachdem er sich in Kenchre das Haupt hatte scheren lassen. Und wir hatten es ja gerade in 4. Mose 6, ein Asireer hat ja dann für eine gewisse Zeit, wie lange er dieses Gelübde abgelegt hat, hat er ja das Haar nicht geschnitten. Und jetzt war dieses Gelübde zu Ende. Wir wissen nicht, wie lange Paulus diese Weihe gemacht hat. Vielleicht ein paar Monate, wir wissen es nicht, vielleicht auch nur ein paar Wochen. Aber hier steht jetzt, er hat sich das Haupt dann scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und jetzt hat er es dann abgelegt. Und in 4. Mose Kapitel, hast du eine Frage? Ja. Das Scheren nachher. Also erstmal wird dein Haar, egal ob Frau oder Mann, wenn du das Gelübde ablegst, lässt du deine Haare nicht schneiden. Für das Zeitfenster, was du auch festlegst dann. Und danach, dann lässt du wieder deine Haare schneiden. Und genau das macht jetzt Paulus auch. Ne? Jetzt hat er wieder seine Haare schneiden lassen. Er hat sie für eine Zeit lang wachsen lassen und jetzt lässt er sie wieder schneiden. Ja, 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 klar. Manche haben Samuel. Ja. Gerd? Ja. Nee, auch für Frauen. Steht auch im 4. Mose 6. Also wenn eine Frau oder auch ein Mann dieses Gelübde ablegen wollte, dann musste die Person dann so danach handeln. Kahl scheren lassen, ja. Dann haben sie sich kahl scheren. Ja. Ja, kahl scheren lassen. Wahrscheinlich schon, ja. Vierte Mose Kapitel 6 sagt auch, dass man dieses Haar dann genommen hat oder nehmen musste, um es dann nach Jerusalem zum Tempel zu bringen und dann quasi Gott zu weihen, also das abgeschnittene Haar. Jetzt habe ich in einem Kommentar in der Vorbereitung gelesen, was ist denn, wenn du irgendwo anders bist, außerhalb von Jerusalem? Das ist ja jetzt bei Paulus der Fall, der ist ja in Korinth. Jetzt hat er die Haare geschnitten. Und der Kommentator sagt, das kann ich jetzt nicht prüfen, ich weiß es nicht, das steht nicht in der Bibel, aber das war wohl so damals, so wurde es gehandhabt, wenn du außerhalb von Jerusalem dein Haar hast scheren lassen, hattest du 30 Tage Zeit, dieses Haar dann nach Jerusalem in den Tempel zu bringen, um Gott zu weihen. Ne, hast es dann in irgendeinen Sack genommen oder in irgendein Gefäß und hast das dann nach Jerusalem gebracht. Das macht Sinn für den weiteren Verlauf unseres Textes. Da kommen wir gleich zu, weil Paulus wollte unbedingt nach Jerusalem. Es kann durchaus sein, dass er jetzt auch dieses Haar genommen hat, gesammelt hat und unbedingt dann innerhalb von 30 Tagen in Jerusalem sein wollte, um das dann zu weihen, Gott zu weihen und diesen Prozess durchzuführen. Bitte? Ja, ich glaube, das wurde dann verbrannt im Tempel dann. Ja. Ja, ja, ja. Gehe ich mal von aus, dass er das dann auch, dass er sich dessen bewusst war. Warum mache ich diesen Exkurs? Achso, Hubert, ja. Ja. Nee, gibt es nicht. Also es gibt da einfach nur. Nicht, dass ich wüsste. Also in der Vorbereitung ist mir da nichts da in die Hände gefallen. Mir war es halt einfach nur wichtig, diesen Exkurs zu machen, um uns deutlich zu machen, also die Möglichkeit gibt es auch bis heute noch, ne, Gott ein Gelübde abzugeben, um die Ernsthaftigkeit des Gebets zu unterstreichen. Ein Gelübde dient dazu, die Ernsthaftigkeit meines geistlichen Lebens gerade im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Also wir haben Flehen, wir haben Fasten, wir haben Wachen und wir haben auch die Möglichkeit, Gott ein Gelübde abzugeben. Aber bedenkt die Regeln, nicht zu schnell und nicht mit Sünde befleckt oder was auch immer. Aber es ist möglich, Gott ein Versprechen zu geben. Und Gott nimmt unser Versprechen sehr, sehr ernst. Aber es ist auch ein Zeichen von geistlichem Wachstum zu sagen, ja, ich bin soweit, Gott, ich möchte dir hier ein Versprechen abgeben, was auch immer, oder sich auch selbst Gott zu weihen. Aber die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall. Paulus hat es ja auch getan, und das, nachdem er Christ geworden ist, nachdem er an Jesus Christus geglaubt hat. Also es geht hier nicht darum, irgendeine Gesetzmäßigkeit zu erfüllen, um besser vor Gott dazustehen. Das hat Paulus auch nicht gemacht, sondern er hat sich Gott geweiht. Er hat in diesem Fall das Nazirea-Gelübde abgegeben, um einfach seinem Gebet, für was auch immer er sich da geweiht hat, das wissen wir nicht, aber es lag ihm irgendetwas auf dem Herzen, dieses Gelübde abzugeben, und hat das Ganze dann auch durchgeführt. Ja. Im Jakobusbrief steht das, ja. Genau. Ja, genau. Du sollst nicht schwören. Ja. Genau, da sollen wir das nicht tun. So steht es im Jakobusbrief hier. Ja, aber das hier ist wirklich eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Das sagen wir nicht von der Gemeinde raus oder so, sondern das kannst du für dich persönlich entscheiden, wenn du es machst. Ja, ist ja auch völlig legitim. Ja. Also Gott nimmt dein Versprechen ernst, hundertprozentig. Und deshalb, wenn du dir nicht sicher bist, dann mach es lieber nicht, weil sonst versündigst du dich. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Soweit der Exkurs. Habt ihr dazu noch irgendwelche Gedanken, bevor wir die restlichen 4 Verse machen? Die werden wir schnell schaffen. Da. Nazirea-Gelübde. Ja. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja. Genau, das sehen wir nämlich jetzt auch im nächsten Text, hier in den Vers 19, 20, 21 und 22. Jetzt steht hier, also er hat sich die Haare scheren lassen, und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Damit meinte er Aquila und Priscilla. Ja, also hier von Kenchre los nach Ephesus. Hier, Ephesus war so die Hauptstadt dieser Provinz Asia, und das war die Hafenstadt. Dort sind sie jetzt angekommen mit dem Schiff, und dort war ja Priscilla und Aquila, und die hat er dann dort zurückgelassen in Ephesus. Ja, die haben dort ihren Dienst ausgeübt, und wir wissen, dass sie sehr, sehr geistlich unterwegs waren. Ich möchte uns eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief einmal lesen, wo Aquila und Priscilla erwähnt werden. Und wie sie sich da einfach Gott hingegeben haben in ihrem Dienst, so steht es dann in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 19, also 5 Jahre nach diesem Ereignis, ungefähr 5 Jahre nach diesem Ereignis. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Ja, also die waren dort in Ephesus und haben da treu ihren Dienst getan, haben das Evangelium verkündet. Und in ihrem Haus ist auch eine Gemeinde entstanden. Und so steht es auch in Römer Kapitel 16, dass auch dort wird dann beschrieben, dass sie in ihrem Haus eine Gemeinde hatten. Also sie haben dort ganz treu ihren Dienst getan. Was hat Paulus getan? Paulus lässt sie zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Das kennen wir mittlerweile von Paulus. Ne? Immer wo Paulus hingegangen ist, der erste Fokus, Juden. So steht es ja auch in Römer Kapitel 1, Vers 16. Dem, der da glaubt, zuerst den Juden, dann den Griechen. Das ist die geistliche Reihenfolge Gottes. Erst das auserwählte Volk Gottes, den Juden das Evangelium, und dann allen anderen, den Nichtjuden. Und so macht das Paulus auch. Er geht erstmal in das jüdische Gotteshaus, hatte da Gespräche mit den Juden. Wie war ihre Reaktion? Das ist ja immer das Spannende. Ihre Reaktion, als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben. Da merkt man, die Juden in Ephesus, die waren dem Evangelium wohlgesonnen. Die haben sich dafür geöffnet. Wir hatten das jetzt schon häufiger. Ich hatte es ja bei der Einführung in das Thema heute schon deutlich gemacht. In Thessalonich, sie haben das Evangelium abgelehnt. Und auch in Korinth haben sie das Evangelium abgelehnt. Sie wollten es nicht haben. Sie haben sich dem widersetzt. In Beröa war es anders. Und in Ephesus war es auch anders. Sie haben gesagt, hey Paulus, bleib doch bei uns. Und jetzt kommt das Kuriose, ich meine, immer da, wo Paulus die Chance hatte, das Evangelium zu verkünden, da hat er diese Chance auch genutzt, oder? Also das haben wir durchweg. Aber jetzt das Kuriose, er willigte nicht ein. Also sie bitten, bleib bei uns, verkünde uns das Evangelium. Paulus sagt, nee, geht nicht. Sondern er nahm Abschied von ihnen, Vers 21, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. So, dieser Zusatz, das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern, das steht nicht bei jedem von euch in der Bibel. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als Aline vorgelesen hat. Könnt ihr nachgucken. Da steht, bei der Schlachter 2000 steht das, aber bei der Elberfelder zum Beispiel oder der Lutherbibel oder so steht es meines Wissens nicht. Also, erste Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 21. Habt ihr es? Und steht nicht, ne? Genau. Da ist einfach dieser Zusatz, das bevorstehende Fest, also davon ist keine Rede. Genau, werde ich wiederkommen. Ja, aber das vom Fest ist keine Rede. Das hat was damit zu tun, dass einfach die Schlachterübersetzung auf andere Quellen, also auf andere Manuskripte zurückgreift, als zum Beispiel die Elberfelder Bibel. Und bei den einen Manuskript ist dieser Zusatz da, das bevorstehende Fest, und bei den anderen halt nicht. Das hat jetzt keine große Relevanz, ich wollte es einfach nur zeigen. Vielleicht wundert ihr euch sonst, Mensch, bei mir steht das gar nicht. Das hat jetzt aber keine große Relevanz. Was mir hier einfach auffällt und deutlich wird, ist, ich muss unter allen Umständen, sagt Paulus, zurück nach Jerusalem. Und es kann sein, dass es dieses 30-Tage-Fenster ist. Er hat ja seine Haare mit von seinem Nazirea-Gelübde in einer Tüte oder in irgendein Gefäß. Und er hat ja nur die 30 Tage und er hat noch eine ganz schöne große Reise vor sich. Also Gas geben, weil ich will ja dieses Gelübde erfüllen und ich muss nach Jerusalem. Aber er beruhigt die Juden in Ephesus und sagt, ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und das ist ganz wichtig. Ja, also wenn wir Versprechen abgeben oder Planungen machen, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Und da kann man ruhig auch manchmal sagen, ja, so Gott will, werden wir dies oder jenes tun. Das ist ein göttliches Prinzip, das möchte ich uns auch nochmal lesen aus dem Jakobusbrief, weil wir sind ja auch so, gerade in Deutschland, wir sind sehr verplant und alles muss organisiert und vorbereitet werden und wir haben so viele Pläne, Termine schon in einem Jahr und in zwei Jahren und so weiter. Und dann müssen wir uns aber immer wieder bewusst machen, Jakobus Kapitel 4, Abvers 13, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Und genau das tut Paulus auch. Er sagt, ja, ich habe vor, wieder zu euch zurückzukehren und euch da im Wort Gottes zu unterweisen, aber so Gott will. Ich bin mir absolut bewusst, da hat jemand anderes die Fäden in seiner Hand. Ich bin abhängig von der Gnade. Und dann kommt der letzte Vers. Und als er in Caesarea gelandet war, Caesarea ist hier, also jetzt Ephesus, Aquila und Priscilla hat er zurückgelassen. Und dann der ganz, ganz lange Weg hier nach Caesarea, genau, du hast gesagt, ne, Tel Aviv da, diese Hafenstadt. Das war die Hafenstadt, hier sind sie angekommen. Und dann, wenn wir wieder zurückgehen, also er landet in Caesarea, zog er hinauf. Ja, wohin zog er denn hinauf? Nach Jerusalem. Weil Jerusalem liegt auf einem Berg. Jerusalem, wer schon mal von euch in Jerusalem war, da muss man erstmal richtig bergsteigen. Das ist auf 800 Meter Höhe, so 750, 760 Meter Höhe. Da zog er hinauf. Also hier von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt auf einem Berg. Und dann, wenn wir wieder zurückgehen, und er grüßte die Gemeinde in Jerusalem, ne, hat ihnen Grüße überbracht. Hallo, ich bin noch immer da. Und dann ging er hinab, also von Jerusalem wieder runter, hinab nach Antiochia. Und das ist jetzt hier. Das war ja die Aussendegemeinde. Also er ist von hoch nach Jerusalem und dann hinab nach Antiochia. Und das sind 700 Kilometer. Also 700 Kilometer, die er sich dann auf den Weg gemacht hat, um dort, das war ja seine Herkunftsgemeinde, die Aussendegemeinde. Und diese Gemeinde hat ihn und auch Silas vor ungefähr 2,5 Jahren ausgesandt. Also die haben 2,5 Jahre ihn nicht mehr gesehen, ungefähr. Er war ja 1,5 Jahre in Korinth und dann die ganzen anderen Stationen und so weiter und so fort. Und dann so nach 2,5 Jahren, 3 Jahren ist er wieder zurückgekommen. Also man datiert diese zweite Missionsreise auf ungefähr 49 bis 52 nach Christus. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten so viele Stationen beleuchtet. Und wisst ihr, wie viele Kilometer das ist? Allein die Fluglinie, 4.500 Kilometer. 4.500 Kilometer hat Paulus und sein Team hinter sich gebracht, um das Evangelium zu verkünden. Und somit beenden wir die zweite Missionsreise und werden dann weitermachen mit der dritten Missionsreise dann beim nächsten Mal. Habt ihr dazu noch Gedanken oder Fragen? Genau, Gerd? Ja. Er ist dann da hingekommen, aber also dann hat er da Aquila und Priscilla auch gelassen. Aber man geht auch stark davon aus, weil während der ersten Missionsreise war er ja hier schon in Perge, er war hier in Antiochia, in Pisidien, in Derbe, in Lystra. Das Evangelium hat sich ja mega schnell verbreitet zu der damaligen Zeit, dass es auch schon hier überall auch Christen gab. Ne? Also dass sich das dann so ausgebreitet hat. Und deshalb, ich wüsste jetzt nicht, dass man sagen kann, Paulus hat definitiv die Gemeinde in Ephesus gegründet, sondern das ist dann einfach so alles mit entstanden. Aber er hat dann natürlich bei der dritten Missionsreise wird er ja 2 Jahre dort in Ephesus sein und dann wird er die Gemeinde 2 Jahre auch unterweisen. Ja, hat er dann tatkräftig mitgeholfen. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass er die Gemeinde da gegründet hat. Ja. Und Aquila und Priscilla sind ja da geblieben, jetzt wo er wieder zurückgekommen ist. Die haben ja ihren Job da weitergemacht. Okay, soweit. Alles klar, dann schließen wir diesen Abend bei der Bibelarbeit.